Gastro Survival Passionistas.
Dein Podcast zum Überleben in der Gastronomie. Meinungen, Geschichten und Wahnwitz aus der Gastroszene. Für euch, ihr Helden am Herd, Foodies, Hotelmaniacs oder Genussmenschen. Ralf Boos und Paddy Zipper im Talk mit den Trendsettern, Küchengöttern und Genießern der Republik. Direkt krass und Ehrenwort mit einer Menge Spaß für euch und für uns. Ganz zauberhaft, dass du dir Zeit nimmst. Wenn man zu Hattingen im kühlen Grunde weilt, dann wird man zuweilen, also nicht in Corona-Zeiten, aber sonst, ja, von einem ganz charmanten jungen Menschen. Jung kann ich sagen, weil ich fast doppelt so alt bin, nicht ganz. Aber wird man da mit den tollsten kulinarischen Köstlichkeiten versorgt. Man wird umgarnt, umhegt. Man hat eine wirklich schöne Einkehr. Und das ist Diergards kühler Grund zu Hattingen. Und ich freue mich so unfassbar, dass Philipp heute hier ist. Philipp Diergard. Ich glaube, das wird ein ganz faszinierender Nachmittag, Ralf.
Also ich bin völlig deiner Meinung. Vor allen Dingen, es ist ja so, dass alle unsere Talkgäste, die wir bisher in unserem Podcast hatten, eine enge Beziehung zu einem von uns beiden hatten. Das war immer so. Und in der Regel war ich aber derjenige, der den Kontakt irgendwie hergestellt
Logo.
Hat.
Oder so. Ja, Logo.
Diesmal ist es eine ganz fantastische Korrelation. Und zwar, du hast den Kontakt hergestellt zu Philipp Diergard. Und ich habe in Philipp Diergard meinen perfekten Lieblingsgastronomen gefunden, weil, erkläre ich jetzt ganz genau, der kühle Grund in Hattingen ist seit 20 Jahren mein Kunde. Seit 20 Jahren, nicht also seit zwei Jahren, seit 20 Jahren nachweisbar. Davor waren wir keine GmbH, das kann sein, dass er davor auch mein Kunde war, aber ich weiß es nicht. Und kauft die leckersten Sachen bei mir. Er kauft also nicht irgendeinen Unsinn, den keiner braucht oder weil er es woanders nicht kriegt oder so, sondern er kauft die leckersten Sachen bei mir und hat, glaube ich, in den 20 Jahren, und das ist jetzt vielleicht für einen Außenstehenden schwer zu verstehen, noch nie eine Gutschrift bekommen. ich erkläre mal, was eine Gutschrift ist.
Nein, das erklärst du gleich. Wir müssen erstmal unseren Gast begrüßen. Okay, recht, hallo Philipp, schön,
hallo.
Dass du da bist.
Ja, danke schön, dass ich da sein darf.
Entschuldigung, das ist keine Kritik, sondern das ist eigentlich das unterstreicht einen Charakter. Weil es gibt wirklich viele Kunden, die bei uns einkaufen. Es sind viele, viele Zehntausende Kunden, die bei uns einkaufen. Und kaum jemand ist längere Zeit Kunde und findet nicht irgendwas doof. Ne? Mhm. Und wenn man was doof findet, dann gibt es immer zwei Seiten. Meine und deine. Und eine von beiden ist die richtige. Und gute Leute finden auch immer einen Kompromiss. Ne? Ja. Aber wenn man keinen Kompromiss findet, dann endet das immer. Entweder du schreibst mir so gut oder ich kaufe nichts mehr bei dir. Und das ist ein ganz schlechter Kompromiss, den wir aber leider zu oft eingehen müssen. Das heißt, wenn einer noch keine Gutschrift hat, ist das immer ein super Zeichen für einen guten Charakter. Weil man dann immer, egal was passiert ist, wir sind ja nicht perfekt, aber egal was passiert ist, man hat immer einen Kompromiss gefunden. Und es hat also in den 20 Jahren keine Zerwürfnisse gegeben oder keine relevanten Sachen, wo man sagt, boah, ey, bei dem Idioten kaufe ich nie wieder oder ne, dem Idioten verkaufe ich nichts mehr, soll es ja auch geben, nicht bei uns aber. Wollte es ja auch geben, sondern es ist einfach ein charmantes Kunden-Lieferanten-Verhältnis. Und ich sage jetzt mal, wir machen jetzt nicht Traumumsätze. Es ist nicht so, dass du der größte Kunde von mir bist, aber wir machen gute Umsätze. Wir machen gute. Also es ist jetzt nicht so, also der kauft alle vier Jahre mal für 100 Euro was Marty Reis oder so.
So wie ich,
so wie du.
Ja,
du machst auch gute Umsätze.
Habe ich gesehen.
Aber wie gesagt, und jetzt freue ich mich natürlich, weil tatsächlich, ich glaube, der Philipp und ich, wir sind uns noch nie begegnet, oder sind wir uns schon mal begegnet?
Ja, doch, wir sind uns schon mal begegnet, aber da war ich noch kleiner Azubi. In Zeiten an der A, da gab es mit Sicherheit die ein oder andere Veranstaltung, wo ich hatte das Glück, dass ich öfter mal mit meinem alten Chef unterwegs sein durfte, gerade was außer Haus angeht, in irgendwelchen tollen Locations oder bei tollen Veranstaltungen. Und da gab es den einen oder anderen Abend, glaube ich, auch schon mal im Ahrtal dann draußen bei Steinheuers im Garten oder auch auf Schloss Binsberg beim Festival der Meisterküche.
Ah ja, da war ich auch
mal dabei. Und da gibt's auch, gab es so ein kleines Fachwerkhaus, glaube ich, abends, wo man sich immer mal getroffen hat bei der großen Tafel. Da durfte ich auch schon mal dabei sein. Und daher.
Ja, da kommen wir jetzt natürlich direkt mal auf die Ausbildung zu sprechen, weil das der Philipp ist 37. Und wir haben jetzt schon rausgefunden, ungefähr 3/4 seines Lebens hat er mit Lernen zugebracht.
Also, unfassbar, ne? Also das Gegenteil von mir
praktisch. Was er alles gelernt hat, ne? Also Hotelfachschule Heidelberg abgeschlossen, Sommelier-Ausbildung abgeschlossen, Winzer-Ausbildung abgeschlossen, bei Meyer-Nekel übrigens, den wir gleich auch mal trinken werden, hoffentlich, ne? Kochausbildung.
Da steht ein P1, ne?
Beim Steinheuer, also bei einem der begabtesten Köche, sage ich mal, Deutschlands. Steinheuer ist wahnsinnig begabt und auch ein guter Didakt. Also er bringt seinen Leuten viel bei. Und danach, nach dieser Ausbildung, das war die letzte Ausbildung, die du gemacht hast? Nee,
zuletzt war Heidelberg.
Also okay. Und dann in den elterlichen Betrieb?
Genau.
Okay, und der ist in Hattingen. Hattingen ist hier bei uns im Rheinland.
Nein, im Ruhrgebiet.
Ja, das ist die Grenze, das ist so... Meine davor, Familie kommt auch zu Teilen ursprünglich aus dem Rheinland, das geht schon klar.
Also davor liegt Essen, ich komme aus Essen und wir sind Ruhrgebiet.
Ja, tut mir leid. Du kommst aus Mönchengladbach und das ist Rheinland.
Nein, ich bin geborener Düsseldorfer und habe mal in Mönchengladbach gewohnt. Aber seit 86 wohne ich in Essen, ich bin Essener Jung.
Das tut uns ja allen sehr leid, aber du brauchst jetzt nicht immer wieder nach außen zu kehren, weil wir wollen das Niveau unserer Sendung hier ja hochhalten.
Ja, aber das ist schon in die Hose gegangen. Ne? Ja, lass uns das mit der Gutschrift nochmal klären.
Warum Hattingen ist da multikulturell, das ist okay, bergisches Land so ein bisschen, ne? Rheinland,
okay, das kann man
Ruhrgebiet, wir sind offen für
Ich bin auch
Themen.
Jüngst noch die Straße bei dir runtergerutscht, also ist noch gar nicht so lange.
Ja,
das ist sehr spannend. Der Kühle Grund, muss man dazu sagen, ist eigentlich ein Traditionshaus. Das gibt schon 100 Jahre, oder? 100?
Ja, seit 1904.
Ja. Und das ist so richtig, weißt du, in Italien zum Beispiel oder in Österreich oder in den Alpen ist es ja so, dass die gut betagten Bürger früher zur Sommerfrische irgendwo aufgebrochen sind und die sind am Berg hoch mit der Seilbahn in Bozen zum Beispiel und haben in den Ritten dann die Sommerfrische gemacht. Im Ruhrgebiet konnten sich die Leute das nicht leisten. Deswegen gab es sogenannte Ausflugslokale. Ja, also die kennst du auch vom Ballenalsee und sonst woher. Und also schöne Aussicht, Schwarze Lehne, all das sind so die Namen, die man da noch so im Kopf hat. Und der Kühle Grund war ja auch so ein Ausflugsziel, also schon seit 100 Jahren eigentlich. Ne?
Ja, genau. Also zum einen Ausflugsziel. Jetzt sind wir leider nicht ganz so schön gelegen wie in Bozen und so weiter. Und die
das
Aussicht ist jetzt
Bett.
Auch nicht so toll. Wir haben versucht, das Restaurant, das Gebäude schön zu gestalten, haben uns innen in der Innenarchitektur so ein bisschen an der alpenländischen Stilistik angelehnt. Also da ist viel Gemütlichkeit drin mit Zirbelkiefer und so weiter. Also ist jetzt auch kein durchdesigntes Objekt von vorne bis hinten, sondern eher gewachsen auch. Immer da mal was zugekommen, da mal was dabei. Alles mit unterschiedlichen Einflüssen. Aber wir sind auch groß geworden so ein bisschen zu Zeiten der Stahlwerke. Es gibt bei uns in der Nähe oder gab eine große Hütte, die Henrichshütte in Hattingen. Und da sind mein Großvater und mein Vater mit groß geworden. Wir hatten den ersten Saal in der Stadt für mehrere Personen und haben dann da auch Veranstaltungen gehabt. Ne? Und da gab es damals noch vom Taubenzuchtverein über Kaninchenzuchtverein bis hin zum Gesangsverein der Feuerwehr. Und jeder, der so kommen wollte, das sind wahrscheinlich Bierumsätze, von denen ich heute in zehn Jahren nicht drauf komme. Was da in einem Jahr wegging, aber da waren die Zeiten halt auch noch anders.
Und dein Opa war auch schon im Kühlen Grund.
Genau.
Hieß das damals auch schon Diergatz Kühler Grund?
Genau. Ja, erstmal Kühler Grund.
Kühler Grund, genau.
Und dann Diergatz.
Genau, ja.
Aber also dein Opa, der müsste ja, wenn du jetzt 30 bist und jede Generation dauert 25 Jahre, müsste dein Opa jetzt 87 sein.
Also nee, der würde 107 dieses Jahr.
Oh, der hat aber dann später angefangen mit dem Kinderkriegen.
Der hat Friseur gelernt ursprünglich. Er ist gelernter Friseur. Übrigens, da hatten wir es gestern noch zu Zeiten, wo man als Friseur auch noch lernte, Zähne zu ziehen gleichzeitig.
Ja.
Ganz spannende Geschichte eigentlich. Und früher nannte sich das bei uns Milchwirtschaft mit Schnapscasino.
Oh, geil.
Da gab es ein altes Emaille-Schild früher am Garten. Ich bin immer noch geneigt, dieses Schild irgendwann mal reproduzieren zu lassen, weil es gibt das leider nicht mehr. In so einer tollen alten Schrift. Und das bei uns jetzt über den aktuellen Garten Eingang zu hängen, das muss ich vielleicht nochmal machen.
In Hattingen vielleicht nicht richtig, aber in Berlin, in Prenzlberg oder so, wäre Milchwirtschaft mit Schnapskasino
ja, schon wieder ein super. Richtig, ein richtiges In-Ding. Ja.
Das wäre schon sehr hip dann. Ne?
Genau.
Aber das Witzige ist ja, was viele auch nicht wissen, also im Umkreis von Zechen und von Stahlwerken und so weiter gab es im Ruhrgebiet immer auch Gaststätten, die sich da spezialisiert haben. Also in Stoppenberg zum Beispiel war es am Hallo, ja? Große Gaststätte mit einem großen Veranstaltungsraum, weil, wie du sagst, die Taubenzüchtervereine mussten sich ja auch irgendwo treffen. Und die Casinos waren halt den Angestellten, den höheren Angestellten vorbehalten in den Zechen und in den Stahlwerken. Aber die normalen Leute wollten sich ja auch irgendwo treffen. Und deswegen, ich liebe diese Tradition eigentlich. Ja? Und dass das auch mit einem Sonntagsmittagessen zu tun hat, wo man sich schön anzieht und hingeht und dies und das, ist zurzeit nicht möglich, müssen wir auch sagen. Aber ihr habt ja eigentlich auch so ein Rundum-Thema. Das heißt, ihr könnt sowohl größere Banketts machen, ihr könnt auch sehr Fine Dining, ihr könnt auch sehr, ich sag mal, wirtshausmäßig, ihr habt einen Biergarten dabei. Das ist ja eigentlich schon, auch wenn ihr vielleicht nicht gerade am Baldeneysee liegt, aber das ist eigentlich eine tolle Sache. Und ihr habt etwas, was im Ruhrgebiet am aller wichtigsten ist. Parkplätze.
Ja, das stimmt.
Also, das ist schon sehr wichtig.
Und ich habe gedacht, was im Ruhrgebiet am allerwichtigsten ist, habe ich überlegt. Und da ist mir so das Bild in den Kopf gekommen. Ich war mal in Bielefeld in einem Hotel drin und da war auch unten Kegelbahn und Ballsaal und da war auf der Toilette so ein rundes Becken mit so zwei
zum Festhalten.
Das ist also gerade durch den Kopf gegangen. Und als ich meine Lehre gemacht habe hier in Düsseldorf, das war ja in Mitte der 70er, da war Krupp und Thyssen und so, waren richtig große Player hier. Und die Manager von Krupp und Thyssen, die trafen sich oft in dem Hotel und die haben so schwer gesoffen und zwar immer hochprozentiges. Also da waren Schnapsflaschen, gingen da während des Essens über den Tisch und da hieß es immer, wenn du bei den Hüttern bist, dann die bleiben so lange Manager, solange die Leber mitmacht.
Ja,
so.
ja.
Aber ist alles in den 70er gewesen, ist heute alles
Wobei,
nicht mehr so.
Im Roten Ochsen zu Heidelberg, den kennst du auch, wenn du hast in Heidelberg ja auch eine Ausbildung gemacht, ich glaube Hotelfachschule war das.
Genau,
Hotelfachschule. Da gibt es das auch noch, und zwar das Speibecken, also wenn du praktisch aus dem Schankraum rausgehst und rüber zur Toilette, gibt es vor der Toilette das Speibecken, damit man innen drin alles sauber lässt. Das ist eigentlich sehr praktisch gedacht. Also
ich sag mal, vielleicht heute nicht mehr so richtig zeitgemäß, weil es wird ja nicht mehr so.
Bestimmt, bei den ganzen Designerdrogen braucht man das ja nicht mehr.
Es wird auch nicht mehr so schwer gesoffen wie früher. Die müssen alle, weiß ich, am nächsten Tag arbeiten und müssen noch nebenher ihre WhatsApp beantworten und müssen noch mit dem Auto nach Hause fahren und dann gibt es schon. Also 0,5 Promille ist schon eine Grenze. Ne, als ich jung war, waren es 1,2 Promille. Da durfte man. Da hieß es.
Das war nicht ab 1,2 Promille tot? Nee, was war das? 3 Promille waren das,
oder
ne?
4, glaube ich.
Ne? Oder 4, ja.
Ja, aber bei uns, als ich jung war, hieß es noch der betrunkenste Pferd.
Ja.
Wir waren jung und hatten noch keine 1,2 Promille.
Was trinken wir denn jetzt hier überhaupt? Ich muss ja auch wieder ein Foto machen für Insta.
Ich glaube, ja? wir trinken das schon eine ganze Weile lang, und zwar ist das. Ein wunderbarer Jahrgangschampagner von Limoné Gonet.
Gib doch mal rüber, mal hier im Foto.
Ja. Ja. Immer noch der 2013er, aber ich glaube, uns geht der 2013er geht uns jetzt aus. Und zwar aus gutem Grunde. Nicht aus kühlem Grunde, sondern aus gutem Grunde. Warum heißt euer Restaurant aus kühler Grund? Was ist der Grund? Ist das irgendwie das kalte Bierfass unten?
Nee, das ist natürlich auch gekühlt, aber wir waren oder sind an einer Senke so ein bisschen von dem sogenannten Sprockhöfler Bach. Und es war, sind so in dem Ort, in einem Tal sozusagen, zwischen drei Ortsteilen, die ein bisschen höher gelegen sind. Und das war sozusagen der kühle Grund, nannte man damals, wo die Straße noch nicht dabei war und wo wir da die Landschaft noch etwas anders war, nannte man halt diese Talsohle, wo das Restaurant drin liegt.
Es war immer ein bisschen kälter als nebenan auf den Hof.
Genau, es ist dort immer etwas kühler
gewesen.
Als
genau.
In umliegenden Teilen.
Hatte ich mich schon mal früher gefragt, warum das kühler Grund heißt. Aber das ist einfach das kühle Tal. Oder
ich bin ja der Meinung, ich stehe auf Karlauer. Es müsste eigentlich guter Grund heißen.
Da habe ich doch eben gesagt. Das ist auch nicht aus kühlem Grunde, sondern aus gutem Grunde. Muss man zurückspulen.
Ja, ich bin, wenn ich Fotos mache, nicht immer so aufmerksam. Ja,
das stimmt. Genau. Wir haben gerade Fotos für Insta gemacht.
Genau, ja. Damit man uns da folgen kann. Ne?
Genau, ja, man, auch Insta ist total wichtig für den Zuhörer, weil wenn er das Messer nachher gewinnen will, muss er auf Insta gehen.
Muss man jetzt schon aufpassen?
Genau.
Wann und wie. Ne? Aber was ich total faszinierend finde, die Menge der Ausbildung, die du gemacht hast. Das könnte man ja meinen, du hast dich einfach nicht entscheiden können. Ich behaupte, so wie ich dich jetzt wahrgenommen habe, das ist unglaublicher Wissensdurst. Kann das sein?
Ja, das Erstere will ich jetzt auch nicht komplett leugnen. Ne? Ich glaube, ich wollte einfach nicht nach Hause so schnell. Ich habe mich so ein bisschen versucht, davor zu drücken, nach Hause zu kommen auch. Und war auch einfach, ich hatte da riesigen Spaß dran. Ich habe mich erst für Wein interessiert. Es kam über eine Veranstaltung, die wir zu Hause hatten mit Werner Näkel, der dann bei uns im Laden mal eine Weinprobe gemacht hat. Und Studium kam alles nicht in Frage. Das war auch so die Zeit, auch da schon die Uni ist so ein bisschen überfüllt. Jeder hat irgendwie entweder BWL, Vivi oder diese Sachen studiert. Und das war für mich nie wirklich greifbar. Und fand das immer irgendwie, dachte ich, was will ich damit? Da steht irgendwie kein Beruf dahinter. Und deswegen habe ich dann angefangen mit einem Praktikum. Habe gedacht, so 3 Monate oder so eine Weinernte mitzumachen nach dem Zivildienst.
Ist also auch schon bei Meier Näkel, oder?
Genau, bei Meier Näkel. Und daraus, aus den 3 Monaten, die es werden sollten, sind dann 6 geworden. Ahrtal ist jetzt nicht so riesengroß, kommt man zwangsläufig mal, wenn man bei Näkel arbeitet, mit Steinheuer in Kontakt. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich Blut geleckt, habe die Teller gesehen, habe gesehen, wie dort gearbeitet, angerichtet wurde. Gerade auch diese Caterings, die wir in den Weingütern da gemacht haben. Das hat mich unglaublich fasziniert und da dachte ich, Mensch, wenn du da Koch lernen kannst, dann macht das auch Sinn für zu Hause. Ja, und so ist das dann gekommen, dass ich dann 7 Jahre im Ahrtal geblieben bin, weil ich mich dann nicht entscheiden konnte und irgendwie, glaube ich, eine Zeit lang auch so ein bisschen, ja, zumindest in beiden Betrieben relativ bekannt und da waren die Übergänge manchmal auch fließend zwischen Weingut und Küche, gerade wenn eine gemeinsame Veranstaltung da war.
Also ich behaupte immer, wenn jemand 7 Jahre als Koch irgendwo ist, dann muss die Liebe im Grund spielen.
Ne? Ja, also, es waren 7 Jahre beides. Ne? Weingut und Küche. Und ich habe auch in der Zeit im Weingut dann am Wochenende, wenn dort frei war, auch mal bei Außerhausveranstaltungen weiterhin für Steinheuer gearbeitet und bin mit ihm auch viel rumgekommen. Wir waren zusammen in Helsinki bei Veranstaltungen. Wir waren auf der MS Europa, hatten da eine Veranstaltung und einige in Shanghai waren wir schon mal zusammen.
Ja, Shanghai
ist
super.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war für mich natürlich als Auszubildender ein Riesending, irgendwie da nach Shanghai zu fliegen und da im Hilton damals da zu kochen. Ich weiß das noch genau. Die hatten da, glaube ich, 6 Küchen, in jeder Küche waren gefühlt 50 Chinesen. Jeder hatte, der eine war zum Karotten schneiden, der nächste zum Sellerie schneiden und ich war schon mal eine Stunde unterwegs, um mich in dem Ding überhaupt zurechtzufinden. War ein tolles Erlebnis.
Mir ist gerade eingefallen, wie ich zum ersten Mal bei Meier Näkel war auf dem Weingut. Soll ich das erzählen?
Ja, gerne.
Ja, weil wir kriegen hinterher immer Ärger. Nein,
erzähl's einfach.
Hinterher nicht wegen, weil ich es erzähle, sondern unsere Zuhörer, die lieben unsere Podcasts, aber die hassen es, wenn wir den Gast nicht zu Wort kommen lassen, sondern immer so lange Geschichten erzählen. Deswegen mache ich sie ganz kurz. Das Lustige an der Geschichte war eigentlich, dass ich mit Franz Josef Schorn dahin gefahren bin. Der musste aber noch arbeiten bis 8:45 ungefähr und hat gesagt, wenn der letzte Hauptgang geschickt ist, dann stehst du mit laufendem Motor vor der Tür und ich laufe dann in Kochklamotten raus, springe in dein Auto und wir fahren dahin, weil das war der Abend, an dem Werner Näkel und Karl-Heinz Joner zusammen was Neues erfunden haben. Und zwar haben die einen Weißwein aus schwarzen Trauben, also das Spätburgunder Trauben gemacht, der hieß Illusion, haben die zusammen gemacht in Kooperation. Und an diesem Abend wurde diese, was heute ja total normal ist, so Blanc de Noir macht ja heute jeder. Aber damals war es was ganz Tolles, weiß gekelterter Rotwein. Und eben noch von 2 Spitzenwinzern. Und da wir wollten halt bei der Premiere dabei sein. Aber also ich stehe mit laufendem Motor vor Restaurant Schorn. Die Tür geht auf, der Schorn kommt rausgelaufen, schmeißt sich auf meinen Beifahrersitz und sagt Vollgas. Weil er hat mit seiner Frau das Restaurant zusammen gemacht und die hat gesagt, du gehst nicht, bis das letzte Essen raus ist. Und er hat gesagt, die Desserts kann der, Küchenhelfer machen und so. Ne? Nein. Und er hat gesagt, okay, bevor es Scherereien gibt, einfach raus und weg. Und wir sitzen also im Auto und er sagt, ich habe uns noch was Leckeres, er spricht immer so ein bisschen rheinisch, ich habe uns noch was Leckeres zu essen gemacht. Ne? Und dieses Auto, ein kleines Auto, dunkles Auto, ist 10 Uhr abends, ne? Und holt also so in Silberpapier eingepackte Butterbrote raus und gibt mir eins. Und während der Fahrt, also auf der Autobahn, so mit einer Hand und dem Stock dunkel in dieses Butterbrot, hat er Entenbrüste gebraten und hat diese warmen Entenbrüste auf gebuttertes Graubrot gemacht.
Ah. Ne?
Wirklich köstlich. Nur, da musst du erstmal beide Hände für haben und du musst gucken können. Ne? Und ich hatte keine Sachen zum Wechseln dabei. Also ich also da reingebissen und das schmeckte wirklich köstlich, aber wo ich vorne reingebissen habe, fiel dieses ganze Fett und Entenbrust auf mein Hemd. Und ich sah aus, genau als wenn ich mich gerade übergeben hätte. Genau so sah ich aus. Und es war natürlich alles voll Butter. Das heißt also, das trocknet auch nicht, sondern das bleibt so. Und großartig. Ich hatte nichts zum Wechseln dabei. So eine Stunde später, das ist dreiviertel Stunde später, wir sind geschossen dahin, also 99 Kilometer ist es von uns, kommen wir also auf dieses Weingut, das ist schon halb zehn oder halb elf, als wir da reinkommen. Und die Feier natürlich schon seit 3-4 Stunden voll im Gange. Und wir kommen da an. Und alle waren besoffen, außer wir. Und alle sahen gut aus, außer wir. Wir sahen aus wie besoffen. Da die Rollen getauscht. Dann haben dann noch bis morgens um 3 haben wir noch da durchgehalten, sind dann ins Steigenberger Hotel Bad Neuenahr zum Übernachten. Aber Sean musste wieder morgens irgendwie in der Küche sein oder einkaufen oder irgend sowas. Dann haben wir um 3 Uhr nachts, weil wir so geizig waren, weil wir so arm waren, also bettelarm waren damals, haben wir uns ein Doppelzimmer geteilt. Und haben dann den Zimmerservice angerufen oder den Rezeptionisten, haben gefragt, ob wir noch ein Bier haben können. Und die haben gesagt, ja, alles hat zu hier, aber ich kann zum Bahnhof rüberlaufen und euch ein Bier kaufen. Ne? Dann haben wir gesagt, ja, okay, gut, aber das lohnt sich ja nicht für eine Flasche. Dann bringt 10 Flaschen. 3 Uhr morgens. Ne?
Ja.
So, dann haben wir in das Zimmer gesetzt, haben Fernseher angemacht, läuft der Fernseher nicht. Ne? Der Nachtportier mittlerweile jetzt Richtung Bahnhof unterwegs, ne, und wir alles geklopft, Stecker rein, Stecker raus. Wir hatten natürlich auch diese Illusion, also diese weiß gekelterte Rotwein, den haben wir natürlich auch tüchtig probiert, so jeder 2, 2,5 Flaschen, schätze ich. Und kriegt das eigentlich. Und dann irgendwann kam dann der Nachtportier mit 2 Plastiktüten mit Bier. Und wir haben gesagt, der Fernseher funktioniert nicht, ne? Mittlerweile 3:15 oder so. Der also alles probiert, auch nicht zum Laufen kriegt. Ja, ich hole 9 und dann Fernseher rausgetragen. Und eine Viertelstunde später mit einem Ersatzfernseher rein. Und eingesteckt, Programm lief. Und am nächsten Morgen sind wir aufgewacht, also ungefähr genau in derselben Position, wie er den Fernseher reingestellt hat. Der eine auf dem Sofa, der andere auf dem Bett liegend. Immer noch dieselben Klamotten am Leib. Und die Flasche Bier, die wir aufgemacht haben, noch nicht mal angetrunken. so ein Zentimeter raus, sondern nur Kronkorken ab, hingestellt, Augen zugemacht, eingeschlafen, laufender Fernseher. Und auf jeden Fall, jetzt heute 25 Jahre, ist vielleicht auch noch länger, ich glaube, es war eher so 92 oder so, also fast 30 Jahre später, wenn Franz Josef und ich uns zusammensetzen und sagen, also, weißt du noch damals, wo wir nach Bad Neuenahr gefahren sind?
Ja, das ist verheerend. Aber du hast jetzt hier mitgebracht ein Meyer-Näckel P1.
Ja. Genau.
Ja? Und erzähl mal was dazu. Das ist von 2008. Ja. Hattest du da die Finger noch drin?
Genau, das war sozusagen Abschluss meiner Zeit und kleines Gastgeschenk sozusagen. Damals gab es die Möglichkeit, da ein Lehrlingsweinberg zu betreuen. Ich war da aber in dem Fall nicht der Einzige, aber noch über, der da irgendwie dann Spaß dran hatte. Und habe gedacht, das macht ja Sinn. Ich meine, zu Hause gibt's Eltern mit einem Restaurant. Wenn man die Möglichkeit hat, da ein bisschen was in Eigenregie, unter Anleitung dann natürlich zu machen, dann wäre das eine tolle Sache.
Ja.
Genau, ist halt auch schon ein bisschen älter, deswegen geht der Korken schon mal leichter ab.
Ja, deswegen machen wir kein Video, sondern wir machen nur Podcast.
Ja, kein Problem. Und ja, da war das sozusagen eine Art Lehrlingswein, Abschlussarbeit, wie man das so nennen möchte. Ein Barrique-Fass voll aus Weinbergslagen in Ahrweiler, hauptsächlich aus dem Ahrweiler Rosenthal, hinterm Kloster Kalvarienberg in Ahrweiler.
Und dieses P1 ist jetzt einfach nur der Name einer Münchner Diskothek oder ist das jetzt der...
Genau, die Hoffnung war, dass die voll auf den Zug aufspringen und jede Menge davon bestellen. Quatsch, P1, mir ist kein Name eingefallen. Ne?
Ah, okay.
Philipp.
Der 1000 Sachen, genau. Philipp und es ist halt ein Pinot Noir, ein Spätburgunder. Und deswegen kam ich da auf die Idee zu sagen, P1, vielleicht kommt ja nochmal was nach. Von daher.
Ja.
Einfach rein.
Ja,
warte. Ne? Einen Versuch habe ich noch.
Und liegen noch ein paar letzte Flaschen jetzt bei uns unten im Keller, die auf Nachfrage ausgeschenkt werden. Und ich habe es jetzt auch lange nicht probiert. Ich wollte irgendwie 2-3 Flaschen auch noch da halten, in der Hoffnung, dass ich sie mal mit meinen Kindern trinken kann. Ob die bis dahin noch halten, weiß ich nicht. Aber ja, fand es halt jetzt
Solltest du dem Ding. Werner zurückschicken und sagen, er soll die mal neu verkorken und
was man jetzt kaum glaubt, ist, dass Ralf Boos gerade mit einer hohen Sensibilität, man könnte fast schon sagen, einer gewissen Euphorie, mit einer großen Zärtlichkeit diesen Korken aus der Flasche herauszieht.
Denkste Puppe.
Funktioniert.
So zärtlich habe ich ihn selten gesehen.
Frag mal meine Frau.
Ja, das tue ich jetzt nicht. Ist ja ein öffentlicher Podcast. Ab und zu beusel es ein bisschen, aber das gehört wahrscheinlich dazu.
Ja, man sieht, es ist nicht einfach, an die Schätze ranzukommen.
Ja, das stimmt. Ja. Sollen wir es dekantieren?
Machen wir auch sowieso. Ja. Also, da ist ja jetzt ein bisschen auch Kork reingefallen. Ich habe den musste ja mit dem Korkenzieher bis auf den Boden runtergehen. Das ließ sich auch nicht vermeiden.
Ja.
Und ich habe blöderweise keine Hebamme hier, sonst hätte ich das schon rausoperieren können, das Kind. Ich habe leider nichts hier, womit es. Oh,
Scheiße. Man muss improvisieren können.
Absolut. Aber wir sind ja vorbereitet. Ja? Ne? Also Dekanter, ne? Alles da. Vielleicht würde ich da noch einmal.
Gibt's eine Tochter?
Ja, genau. Ne? Wir haben ja wieder psychologische Betreuung. Meine Goldherzenstochter ist mit dabei, dann mit Philipp uns nicht in der Luft zerreißt hier. Nein, aber das heißt also, du hast die Winzerausbildung da gemacht und du hast vorhin was gesagt, ja, vielleicht auch, weil ich nicht zu Hause sein wollte. Jetzt habt ihr aber das Gespann, dein Dad ist im Unternehmen, du bist im Unternehmen, aber du hast, glaube ich, die Geschäftsführung schon lange übernommen.
Ja, also wir machen das zusammen, ne? Wie das so ist in den Familienbetrieben und Familiengasthäusern. Der Vater ist auch, geht jetzt stramm auf die 70 zu, ist aber Vollblut-Gastronom durch und durch und ist einfach, das ist sein Leben, sein Ding. Und der steht da noch 100% drin, weil er gar nicht anders will und gar nicht anders kann. Und das ist, wie das überall ist, manchmal nervt's. Und in den 90% der Fälle bin ich aber total froh drum, weil es einfach wirklich gut funktioniert. Ne? Mhm. Er hat die Erfahrung, er hat er kennt seine Gäste, unsere Gäste. Er ist ein unglaublicher Fuchs, was das Büro angeht. Deswegen, wenn das mit der Gutschrift, wenn er sich gleich den Podcast anhört, wird er erstmal wahrscheinlich nachgucken und sagen, es kann doch gar nicht sein, nach dem Motto.
Und wenn er es macht, der sollte sich auf die Schulter klopfen und sagen, muss er sagen, ich bin ein feiner Kerl. Und wenn er eine Unterschrift darunter braucht, kriegt er die von mir jederzeit.
Überhaupt keine, ja.
Ja, und das ist halt so dieses Thema. Ich liebe das, ne? Telefon in der Küche schellt, komm mal bitte ins Büro, ne? Was habt ihr eingekauft? Und dann habe ich wieder irgendwie irgendwas zu teuer eingekauft oder die Menge stimmt nicht ganz oder weiß der Kuckuck. Ich habe das natürlich schon dann unter Kontrolle und dann erzähle ich ihm die Geschichte, die er mir dann früher mal erzählt hat, wie er, als er nach Hause kam, seiner Mutter, die er das Büro betreut hat, dann klar machen musste, wieso er da irgendwie 30 Hummer gekauft hat. Das war damals einfach für unseren Laden nicht vorstellbar oder frische Seezungen. Und hat dann gesagt, die ersten Wochen, Monate musste ich auch die Hälfte der Hummer, die ich dann gekauft habe, selber essen oder an die Mitarbeiter verteilen, weil das noch nicht so jeder wollte, mitten im Ruhrgebiet in Hattingen. Und dann halte ich ihm die Geschichte auch immer wieder vor die Nase, wenn wir vielleicht mal zu viel weißen Trüffel bei Boos bestellt haben. Nein, Quatsch.
Es gibt nicht zu viel Trüffel, habe ich gelernt.
Ja, genau.
Es gibt dann nur zu wenig Esser dafür und da muss man sich natürlich zur Verfügung stellen. Ne? Also ich kann das nachvollziehen.
Ja, und von daher funktioniert das super. Ne? Und dann lacht er immer und weiß es ja auch, dass es funktioniert. Und
also ich finde deinen Vater auch sehr cool, muss ich sagen, weil wir kennen uns noch nicht so lange, aber ich war letztens bei dir und da habe ich vorne gewartet und dann kam dein Dad und dann ja, ich zeig mal hier, zeig mal da und führte mich so ein bisschen rum und man merkte so den Stolz, der da so mitschlägt und ich muss auch sagen, ich finde das schön, wenn das vom Rollenspiel so ein bisschen funktioniert. Klar wird das wahrscheinlich einen Moment gedauert haben, bis ich euch da reingefunden habe. Aber ich finde das sensationell, wenn dieses Vater-Sohn-Ding funktioniert und auch der Vater durchaus auch akzeptiert, dass das ist, was ist. Sprich, dass man sich eben, dass der Sohn sich da auch weiterentwickelt hat und eben nicht mehr irgendwie nur der Sohnemann ist, sondern eben jetzt auch der Boss. Ja? Ich finde es gut.
Ja? Ja, also was heißt der Boss? Ne? Wir sind sowieso ein Betrieb, der jetzt nicht, glaube ich, ich kann das ja immer nur aus eigener Sicht beurteilen, der, glaube ich, sehr fair mit seinen Leuten irgendwo umgeht und da jetzt auch nicht irgendwie den Boss raushängen lässt. Wir machen das zusammen, jeder hat seine Stärken, er hält mir unglaublich den Rücken frei, indem er vorne natürlich auch zu den Zeiten, wo das möglich war und ist, die Gäste, aber auch jetzt beim Abholen zum Beispiel, steht er halt vorne und sag mal, regelt den Verkehr, hält mal ein kurzes Schwätzchen mit den Gästen. Und viele Stammgäste sind ja auch da, sind gerade jetzt in diesen Lockdown-Zeiten froh, dass man mal mit seinem Wirt, so nenne ich das jetzt mal, zwei, drei Worte wechseln kann und auch mal sein Leid klagen kann. Da kommt ja wirklich teilweise, so bescheuert das ist, obwohl man jetzt nicht aktuell eigentlich im Restaurant sein kann, um viel stärker dieses, was man früher hatte, so in der Kneipe mit dem Wirt mal über seine Probleme vielleicht reden, durch, indem man da, wir haben vorne in unserer Halle, wo der Eingang ist, so ein paar Stehtische mit großem Abstand hingestellt, dass die Leute, wenn sie im Moment warten müssen aufs Essen, sich damit mit Abstand an den Tisch stellen können oder einen Hocker haben zum Sitzen. Und Vater steht dann hinter der Theke oder in der Halle und dann kommen da wirklich auch natürlich Gespräche über die aktuelle Lage zustande, bis dann ich den Spielverderber mache und sage, die Sachen sind fertig, Sie können das jetzt mitnehmen.
Entschuldigung, wenn ich das falsch definiert habe, mit Boss meinte ich natürlich Küche erstmal. Ja?
Nein, also so, klar. Ne? Also Küche
also ihr ist seid da schon gespannt, nicht, dass ein Dad das falsch versteht und mir das nächste Mal kein Bier mehr gibt. Also das ist ganz wichtig. Da muss man, den muss man sich warm halten. Ne? Ganz wichtig.
War denn dein Vater auch schon höheren Alters, als er Vater wurde, so wie dein Großvater? Oder ist der... Denn der müsste, wenn du 37 bist, müsste der knapp um die 60 sein, oder?
Ja, geht auf die 70 zu jetzt.
Ne? Ja, also auch spät.
Aber, glaube ich,
spätgebärend sozusagen.
Ja, bei uns mussten alle immer lange arbeiten im Betrieb. Ja. Also ich bin ja erst die dritte Generation Restaurant sozusagen und 1904, wie gesagt, gegründet. Also alle mussten lange ran.
Wenn du jetzt deine Küche vergleichst mit dem, womit du groß geworden bist, auch bei euch im Lokal, wie hat sich das gewandelt? Bist du jetzt so mehr Fine Dining oder weil ich habe mir auch deine Boxen angeguckt und so weiter. Das ist ja wirklich von Wirtshaus bis Fine Dining alles mit dabei. Das ist ja schon sehr breit gefächert. Aber was ist so dein Fokus eigentlich?
Der Fokus ist Gasthaus, weil wir sind ein extrem in der Stadt verwurzelter Laden, in der Region verwurzelter Laden. Wo eben das damals, was ich gerade gesagt habe, mit Taubenzuchtverein und da gibt es ja heute immer noch Gäste, die das auch teilweise miterlebt haben, ne? Und die irgendwo jetzt vielleicht auch andere Sachen genießen, ne? Die auch mitgewachsen sind, was die Produkte angeht, was die Qualität angeht, was das auch die Nachfrage nach bestimmten Sachen angeht. Und wir sind ja, so ein typisches Gasthaus, nicht die eierlegende Wollmilchsau, will ich vielleicht nicht sagen, aber wir machen wirklich jeden Quatsch mit, sage ich jetzt mal, was manchmal auch natürlich blöd ist. Ich hätte es manchmal auch gern ein bisschen gestraffter und fokussierter, aber wir haben halt, sage ich mal, für den, gerade jetzt auch im Takeaway, ich fahre teilweise, wenn ich nach Hause zu mir fahre, dann packe ich in einen Briefkasten für einen alten Herrn immer jede Woche die Speisekarte rein, der in so einem betreuten Wohnen ist, weil der dann nächsten Tag anruft und was bestellt, was wir ihm kurz da in zwei Minuten hochfahren, bis hin zu den Leuten, die halt kommen und nach Trüffel fragen, nach Seezunge und diesen Dingen. Und ich finde das immer gut, wenn ich früher unterwegs war, auch mit Freunden, Kumpels von mir, die auch gastronomieaffin waren, die jetzt im Weinbusiness sind. Man geht in Sterneladen, man ist im Ausland, in Frankreich. Ich habe einen guten Freund, der in Paris lebt, wo ich bis dahin öfter war. Und da rauszugehen ist natürlich eine Riesensache, aber man mag ja dieses Ungezwungene. Ich will eine gute Flasche Wein auf dem Tisch haben, die bezahlbar kalkuliert ist. Und ich will ein hochwertiges Produkt lecker gemacht auf dem Teller haben. Und wir sind ein Laden, der eine hohe Gästezahl haben kann oder hat. Und da kann man natürlich auch nur begrenzt, sage ich mal, gehen. Ne? Also wir können es nicht in zu viel Schnickschnack verlieren. Wir müssen das gut machen, wir müssen ein gutes Handwerk zeigen. Und wir haben Bock, Kollegen, Sommelier, Freunde, Gastronomen oder auch Leute, die sagen, die kommen rein und sagen, boah, hast du, ich hab Bock auf 7 Gänge, mach was. Mhm. Dann sind wir natürlich happy, weil dann können wir richtig spielen. Aber es gibt immer, glaube ich, in jedem Restaurant, so habe ich das bei Steinhauer auch gelernt, so eine kulinarische DNA. Das heißt, genau. Man hat immer, und gerade die alte Garde, so jetzt zuletzt noch mit im Tantris gewesen, da auch neben der Speisekarte, da kocht immer ein Fong irgendwo, noch eine Suppe. Es ist immer Bries da, auch wenn es nicht auf der Karte steht. Man hat vielleicht noch einen Trüffel in der Schublade. Man hat eine Dose Sardinen, Jahrgangssardinen da, wo man mal schnell was mit zaubern kann. Und all diese Dinge, du musst halt einfach deine Fongs haben, deine Soßen und deine Dinge, die du immer da hast. Und daraus kannst du sofort was machen, was, glaube ich, jeden abholen kann. Mhm. Und das macht uns am meisten Spaß. Und daneben gibt es das ganz normale Schnitzel und die Roulade.
Ja, ich war ja letztens erstaunt, wo er diese Takeaway-Sache auch vorbereitet hat, wie viele Leute du in der Küche hast. Waren das jetzt 8 Leute? Habe ich richtig gezählt?
An dem Tag, weiß nicht, 7 oder 8. Ja, ja, wir sind im Moment, was das Takeaway angeht, an den Wochenenden sind wir schon mit voller Mannschaft da. Mhm. Das ist natürlich auch toll für die Mitarbeiter. Wir können arbeiten, wir können die Küche dann auch entsprechend bezahlen. Und das ist das, warum wir das eigentlich hauptsächlich machen.
Mhm. Jetzt ist unsere Weinoperation fertig. Ralf ist schon ganz
also, ungeduldig. Ja, vor allen Dingen, erstmal ist es eine spannende Sache, weil der Wein ist ja schon über 10 Jahre alt.
Ja.
Der Korken hat sich nicht als der stabilste erwiesen. Und wenn man das dann rausgepörkelt hat, ist man immer schon so ein bisschen skeptisch.
Genau, hat man immer schon Angst, ja.
Und ich habe gerade wieder gedacht, weißt du, wenn man sich für Wein nicht interessiert, wenn man nur sagt, ich trinke gerne mal ein ganz gutes Glas Wein, aber mehr nicht, wie viel Vergnügen einem dann dadurch verloren geht. Weil ich habe gedacht, wenn wir den Wein vor 5 Jahren getrunken hätten, wäre der wahrscheinlich wesentlich Spätburgunder typischer gewesen, also hätte wahrscheinlich auch noch die Pfeffernoten und sowas gehabt. Jetzt hat man dem einfach mal Zeit gegeben, erwachsen zu werden, der Wein, und plötzlich gehst du, riechst du dran, schmeckst dran, hast sofort das ganze Maul voll Brombeeren.
Unglaublich, ne?
Wahnsinn, ne?
Und vor allen Dingen, wenn du dir die Struktur anguckst, denkst du erstmal, ja, der könnte knapp da vorbei sein, aber...
Ja, aber der braune Rand oder so, der ist noch relativ überschaubar. Also
ist das schon ein Firnis drauf, Herr Winzer?
Nee.
Also er hat seine Reifenoten. Ne? Ja. Birnen ist ja beim Rotwein eh nicht so.
Ja, eben.
Aber ich finde... Aber
schönen Trinkfluss, ne?
Den Hammer. Kannst du das auf 2, 3 Flaschen meinen Namen schreiben bei dir im Keller?
Ja? Auf keinen Fall. Unverkäuflich. Nur im Restaurant zu trinken, auf Nachfrage.
Primär Brombeere. Und dann aber, hinterher wird daraus Johannisbeere. Ne? Es ist wirklich sehr, sehr beerig, der Wein. Sehr rotbeerig, der Wein. Und ich glaube nicht, dass der immer so war. Also ich glaube nicht, dass der vor 5 oder 6 Jahren nach Brombeere und Johannisbeere geschmeckt hat. Ich glaube, der war vorher viel typischer spätburgunderischer, als er jetzt ist. Jetzt ist er, also der hat diese Spätburgunder-Charakteristik fast abgelegt. Ne? Also den könntest du... Du könntest nicht sagen, es ist ein Merlot. Aber wenn du Merlot lange reifen lässt, der am Anfang immer sehr, sehr, sehr rotfruchtig ist, der hätte am Ende dann weniger Rotfruchtigkeit. Und das würde sich vielleicht wieder so ein bisschen matchen. Wenn du jetzt so 10 Jahre alten Merlot hättest, würdest du auch so diese Beeren, diese roten, dunklen Beeren rausschmecken können. Aber wäre es typisch gewesen. Beim Spätburgunder ist das jetzt nicht so.
Ich sag mal, für so einen Azubi-Wein kriegt er von mir jetzt schon das Prädikat echt geil.
Ja, aber der hat auch die ganzen Weinstöcke auf dem Berg, die waren alle über 30 Jahre alt, die habt ihr nicht gesetzt. Ne?
Nee, das war relativ altes Material.
Ja.
Waren aber auch alles diese Geisenheimer Klone, also da ist noch nichts aus dem Burgund dabei. Obwohl sich das ja jetzt schon so ein bisschen, diese Reife passt sich ja schon so ein bisschen dem Charakter an, den man auch bei reiferen Burgundern findet. Ich kann jetzt nicht über den eigenen Wein da groß, will ich jetzt nicht so viel erzählen, aber ich finde, ich sagen wir mal so, ich hätte nicht gedacht, dass er so lange halten hat.
Also, ich muss auch sagen, also beim Rauspakeln des Korkens habe ich auch so ein bisschen meine Bedenken gehabt. Aber jetzt, Bedenken habe ich gesagt, weil ich kann auch.
Ja gut, aber
ich kann auch einen Wein erklären.
War der Kork unten nass? Nein, der war ganz trocken. Ne?
Ja, ich kann auch einen Wein erklären, der vielleicht nicht mehr so toll ist, aber der mal toll war. Also so viel Fantasie oder so viel Erfahrung habe ich auch damit, dass man sagt, okay, der ist jetzt ein bisschen drüber, aber der war mal ganz toll, aber das braucht man bei dem gar nicht. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wenn wir in 3 Stunden den Wein trinken, dass der wahnsinnig viel verliert. Ne, der ist also so, der ist nach dem Öffnen auf dem Punkt. Und 15 Minuten später ist er schon ein anderer Wein und in 3 Stunden sollte er auf jeden Fall ausgetrunken sein, weil das ist den Eindruck macht er mir gerade. Also, ne?
Ich finde das schön. Hast du denn
ist aber auch mal eine super Geschichte, nicht 3 Stunden auf den Wein zu warten,
dass
er gut ist, sondern auch mal zu sagen, man kann ihn direkt.
Ja, aber das ist natürlich gerade bei, wenn du jetzt zum Beispiel diese dickhäutigen italienischen Weine aufmachst und du lässt sie nicht 1 oder 2 Stunden warten und trinkst in den 1 oder 2 Stunden die Flasche leer, dann hast du 50% vom Vergnügen. Ne? Und das ist eben bei diesen dickschaligen Weinen oft so, dass du die ewig brauchen, bis die sich mit der Umwelt assimiliert haben und trinkbar werden. Aber dieser hier...
Ich muss sagen, ich habe auch erst gedacht, okay, der ist ein bisschen älter, schauen wir mal. Aber das ist schon richtig lecker.
Ja, die Reife hat er, aber ich finde es da noch... Also ich finde es charmant.
Ja. Und du sagst, den habt ihr im Barrique gemacht, aber das war dann nicht...
Verbrauchte.
Wollte ich gerade sagen, neues Barrique, sondern das würde es jetzt wirklich raus.
Auch schon eine Weile her. Ich meine, das war so vierte, fünfte.
Hätte ich auch so geschätzt. Also hätte ich genauso eingeschätzt.
2,8.
Aber ich muss sagen, ich hätte mich schwer getan, das als Spätburgunder rauszuschmecken. Also ich hätte... Also wäre ich richtig blind, also ohne irgendeinen Hinweis, ohne alles, weder auf Land noch auf... Traubensorte oder so. Ich hätte mich da wahnsinnig schwer getan.
Wo wär's denn gewesen dann?
Also ich hätte tatsächlich gesagt, ich hätte einen Merlot genommen, der aber erst 5 oder 6 Jahre alt ist und ich hätte den auch weiter südlich einkalkuliert. Wobei beim Merlot hast du manchmal immer diese Kirschnase, die du hier nicht hast, sondern du hast hier mehr eben Brombeer und schwarze Johannisbeere und vielleicht auch ein bisschen rote Johannisbeere drinne. Und bei Merlot hast du halt immer mehr so ein bisschen Kirsche und sowas mit drin. Ne? Aber...
Schon cool. Ja. Aber Philipp, jetzt erzähl mir mal, jetzt wenn du diese ganzen Ausbildungen gemacht hast, insbesondere Winzer stelle ich mir jetzt so spannend vor, juckt es dich da nicht in den Fingern, irgendwie wieder mit Wein was zu machen, noch zusätzlich irgendwie so? Oder sagst du, nee, ich bin fokussiert jetzt hier, mein Job, deine Familie ist dir sehr wichtig, das finde ich auch cool. So Wein, ist das nicht was, wo du sagst, das möchte ich eigentlich auch noch?
Juckt mich total, ja. Aber die Frage ist halt, gut, jetzt ist im Moment natürlich auch so seit einem Jahr Krisensituation, ne? Man versucht irgendwie jetzt erstmal seine Familientradition eher zu retten, als dass man sich über neue Projekte Gedanken macht. Aber es gibt schon immer, ich habe einen sehr alten, also er selber ist nicht alt, sondern wir sind schon lange Freunde, sind zusammen zur Grundschule gegangen und haben sozusagen diesen Abend, was ich erzählt habe mit Werner Nekel, da war er auch dabei und hatte sich da auch seine Weinliebe, sag ich mal, die ist da so gewachsen, das zarte Pflänzchen wurde da gepflanzt und er hatte dann auch Spaß daran, gar nichts mit Gastronomie zu tun gehabt, vom Elternhaus her und hat auch gesagt, ich hab Bock mal auf ein Praktikum, ich gucke mir das mal an im Weinberg, ist zum Bernhard Breuer, also Weingut Georg Breuer, nach Rüdesheim gegangen. Und den hat es da auch vollgepackt und der hat dann auch Geisenheim das Studium gemacht zum Önologen, ist dann nach Südfrankreich zusammen mit einem Schweizer, die Domaine des Enfants dort in den Gründungsjahren mitbegleitet und ist in Frankreich geblieben. Lebt jetzt in Paris und war einer der ersten in Deutschland, der sich für Naturwein begeistert hat, hat das dort in Frankreich kennengelernt.
Super Thema.
Und war eigentlich mit einer der Ersten, ich will jetzt nicht sagen, weil da habe ich die Fakten nicht zu, wenn nicht der Erste, der wirklich das Thema Natural Wine nach Deutschland gebracht hat. Wir haben die erste Palette, werde ich nie vergessen, bei uns im Keller, im Restaurant, kommissioniert, als das Zeug kam, weil er hatte keinen Lagerplatz, ne, rief mich an, irgendwie, Philipp, ich kriege ich jetzt die erste Lieferung irgendwie aus Frankreich, ich weiß gar nicht, ob ich das Zeug hinstellen soll. Sag ich, ja, komm, lass uns das bei uns in den Keller stellen. Und dann verschicken wir das von da aus. Und ja, hat sich damit einen Namen gemacht. Vin Vivant heißt die Firma jetzt aktuell. Kann man online auch dann eben diese Naturweine bestellen. Und wir haben zusammen immer diese ganze Geschichte auch irgendwo begleitet. Ne? Er dann Frankreich, deswegen natürlich auch eine gewisse Frankreich-Affinität. Viele Reisen nach Paris. Wir sind zusammen schon als Schüler, Studenten und dann auch, als ich die Ausbildung zum Koch gemacht habe und er in Geisenheim war, sind wir dann zusammen die ganze Rhone runter bis Südfrankreich, dann bis Barcelona rüber, ne, alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Werde ich nie vergessen, wie wir unsere letzten Taler zusammengekratzt haben, um da unten im Hosteau de Bourmanière damals 2 Sterne in der Provence zu essen, als wir da reinkamen an die Rezeption und um Tisch zu bestellen für abends haben die, ne, wir waren so sind abgewrackt auch unterwegs, haben im Zelt gepennt und sind dann trotzdem abends da essen gegangen, hatten natürlich noch mal eine anständige Hose und ein Hemd dabei für den Abend, aber die gucken uns dann auch bei der Reservierung erstmal an. Aber dann haben wir da draußen im Garten gesessen und als der Sommelier dann mitkriegte, hey, das sind irgendwie zwei komplette Idioten aus Deutschland, irgendwie die aber Bock auf Wein und Essen haben, war sehr... Entweder hatte er Mitleid mit uns oder er fand es einfach gut und hat sich dann auch super um uns gekümmert, hat uns noch ein paar Weine nebenbei gegeben. Das finde ich auch in dieser ganzen Gastro-Welt ja total irre, wenn du irgendwo hinkommst und du bist irgendwie, man kennt sich oder man kriegt das mit, dass man Kollege ist. Dann macht das einfach Riesenspaß. Ne? Und wir waren da viel unterwegs und haben, glaube ich, auch viel kennengelernt, sind in Barcelona durch die Tapas-Bars gestiefelt und ja, haben da auch, ich habe dann ein paar Mal auch geholfen unten in Südfrankreich auf dem Weingut. Das war im Prinzip eine Art Garage Winery. Mittlerweile sieht das, glaube ich, auch schon ein bisschen anders aus, aber da wurden so Sachen, die heute in sind, wie Matassa oder so, gerade erstmal gegründet, sage ich jetzt mal. Und das war eine tolle Zeit. Und mit ihm habe ich immer noch so diesen Gedanken, oder wenn wir mal eine Flasche Wein mehr getrunken haben, dann ne, sollen wir nicht nochmal irgendwo, oder wie kommen wir denn nochmal
in Weinberge dran? Mit zum Hattinger Südhang, Zeche ja. Heinrich oder irgendwie sowas.
Es gibt ja so Versuche in Deutschland, also auf Sylt zum Beispiel gibt es ja von Balthasar Rees, ein Weinfeld in Keitum. Es gibt auch noch ein zweites, sehr unbekanntes Weinfeld, was einem Sylter gehört. Und ich war vor 3 oder 4 Wochen war ich auf Sylt und da hat eine Freundin von dem Weingut hat mit uns eine Querverkostung gemacht von 4 Jahrgängen von diesem kleinen Weingut, was also Marienhof oder so ähnlich heißt das. Und das war, ich glaube, das eine war eine richtige Brühe, wo du gesagt, ach du Scheiße, ne, davon müssen wir jetzt noch 3 trinken. Mhm. Und das andere war ganz, ganz toll. Das war also, wo gesagt, oh, das ist aber lecker. Na, und das war jetzt nicht so, dass jetzt der Ältere wesentlich besser war als der Jüngere und dann der Nächste noch schlechter oder so oder andersrum. Das war halt zufällig. Ne? Das eine Jahr hat wunderbar funktioniert, der Wein hat prima gehalten und im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen geregnet, vielleicht ein bisschen im Sommer ein bisschen zu heiß gewesen oder irgend sowas. Ne? Und einfach ein scheiß Wein draus geworden. Ich habe jetzt den Namen der Traube vergessen. Also sie ist keine Traube, die wir in Deutschland kennen. Aber eben so eine wetterfeste Traube, so gältefeste Traube, die
ja auf Solaris oder
so. Nein, nicht Solaris, aber auch sowas eben, was man nicht so oft Sachen hört. Und könnte man ja vielleicht sagen, dass man sagt, also jetzt das nächste Weinbaugebiet heißt Ruhrpott oder so.
Ja, du, der Klimawandel macht's möglich.
Ja. Ja, wir hatten da schon alles. Wir hatten Etiketten.
Ja.
Potpourri, feinste Kost aus geilem Most oder sowas.
Ja, irgendwie sowas.
Es gibt in Hattingen auch einen Stadtteil, der heißt Winsbark. Also da muss irgendwie mal was gewesen sein.
Und wir hatten in Düsseldorf bei Schorn im Garten, im Biergarten von ihm, also einem kleinen Biergarten, hatten die so einen, wie Efeu, aber Wein tankte überall eben runter. Und da waren natürlich auch Trauben drauf. Und der hat schon immer aus diesen Trauben, aus seinem Düsseldorfer Biergarten, so ein bisschen Wein gemacht und hat den Wein aber nicht getrunken, sondern hat dann da draußen Weingelee gemacht für seine, weiß ich, kennst du Lebern oder sowas mit Düsseldorfer Weingelee. Weil zum Trinken war es noch nicht so, es waren wahrscheinlich auch Tafeltrauben.
Aber ein super sagen, Fest ne? für Wespen. Also dann ja. macht es richtig Spaß, im Biergarten zu sitzen. Ja, aber ich meine das durchaus ernst. Also ein guter Bekannter von mir, Andy Tribute, der kommt aus Cornwall, ja, ist mittlerweile auch wirklich schon jenseits des Rentenalters sozusagen. Und der hat mir mal Wein aus Cornwall geschickt und der war erstaunlich gut, genauso wie zum Beispiel
ganze Schaumwein aus England. Ja, also früher war es gruselig, aber mittlerweile kannst du das Zeug alles trinken, also ist alles schon trinkbar
geworden. Es gibt ja auch extremes Invest von Champagnerhäusern in England.
Ja. Was ich auch faszinierend fand, war, auch von der nördlichen Lage her, also aus British Columbia. Ja, also da gibt es auch den einen. Ja,
Eiswein aus Kanada.
Nee, nicht nur, sondern ich hatte Sauvignon Blanc von da und dort vor Ort hatte ich noch einen Chardonnay und das war sensationell. Also war zwar jetzt nicht so das große Holzzeug, also nicht so die große Holz-Barrique-Ausrichtung, sondern Edelstahl, aber sehr, sehr, sehr schön, knackig, frisch. Und dann habe ich gesagt, warum gibt's denn nicht in Deutschland? Und dann hat mir der Händler da gesagt, ja, warum sollst du denn nicht nach Deutschland liefern? Wir können ihn hier verkaufen.
Ja.
Ja, und ist auch teurer da der Wein, deutlich teurer. Aber von der Nördlichkeit her müsste es ja gehen. Also,
ja, wir müssen mal gucken, inwieweit Kohle so als Terroir.
Terroir, genau, ganz neues Terroir.
Ich empfehle
Schiefer dir. Schiefer und Kalk und so ist ja schon. Aber Kohle wäre vielleicht das neue.
Aber dann empfehle ich dir Ruhrhöhen, auch die von Hatting. Da gibt es nämlich sogar Schiefer. Wenn du, sind keine 50 Meter weg von dir eigentlich.
Aber wie halt so eben die Geschichte von Südfrankreich erzählt hat, bin ich wieder so ein bisschen zusammengezuckt, weil es gibt ja so Momente im Leben, die einen geprägt haben oder die einen verändert haben. Und tatsächlich hast du eben einen angesprochen, und zwar, ich bin 1991 in Frankreich, sag ich mal, relativ vollmundig eine Geschäftsbeziehung mit dem größten Trüffelhändler der Welt eingegangen. Der suchte halt jemanden für Deutschland und ich war schon so ein bisschen trüffelaffin und habe dann gesagt, ich übernehme das und ohne eine Idee zu haben, was da auf mich zukommt. Und der hat mich dann 1991 zum Generalimporteur für Deutschland gemacht. Ne? Und ich hatte einen Zwei-Mann-Betrieb. Also
kriegt man da irgendeine Urkunde oder einen Wimpel? Eigentlich sind die Italiener doch so drauf.
Es ist ein Franzose gewesen.
Oh, Entschuldigung, Franzose,
ja. Ja, es ist, also ich habe einen Vertrag mit ihm, wo Sachen drin standen, die ich besser nicht unterschrieben hätte oder die ich wahrscheinlich nicht unterschrieben hätte, wenn der Vertrag nicht, der ist in Englisch geschrieben, wenn er in Deutsch geschrieben wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht unterschrieben, aber ich habe gedacht, okay, jetzt oder nie. Und man muss sagen, der Mann, der heißt Hervé Pourrant und ist ein ganz, ganz feiner Mann. Und jetzt nach 30 Jahren immer noch mein Freund und sein Sohn, der jetzt die Geschäfte führt, immer noch mein Freund. Und also nachdem ich ein, zwei Jahre, die noch recht ruckelig waren, also es lief nicht direkt gut, also es war viel ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe und ganz, ganz anders, als er es sich vorgestellt hat. Aber wir haben ihn immer wieder da besucht und das ist auch in der Provence. Und einen Abend hat er mich zu Beaumarnier eingeladen. Und jetzt war der Trüffelhändler von Beaumarnier mit seinem Gast aus Deutschland da. Und der Service war unfassbar aufmerksam. Der Chef am Tisch lachend und Geschichten erzählen und auf die Schulter klopfend. Und man merkte, dass wir wirklich die meistgeliebten Gäste in diesem Restaurant waren und dass alle anderen Gäste neidisch auf uns rübergeguckt haben, warum alle immer um uns rumtanzen und warum unsere Gläser immer voll sind und warum unsere Teller immer viel schöner aussehen als deren Teller. Und da habe ich gedacht, boah, es muss aber schon geil sein, wenn man so Trüffelhändlein.
Wobei, das wäre mir peinlich.
Ja, also ich sag jetzt mal, es war jetzt nicht so, dass es gespielt war, sondern der hat sich wirklich gefreut, dass der RW kam und ihn mal besucht hat oder mal wieder besucht hat. Also er war nicht zum ersten Mal da. Der hat sich wirklich über den Gast gefreut und hat dem Gast auch seine Freude mitgeteilt. Also der hat jetzt nicht gesagt, ich mache jetzt da ein bisschen Arschlecken, damit ich bessere Preise kriege, sondern die beiden, also man hat das gemerkt, die waren auf einer Wellenlänge, die waren kulinarisch verbunden und RW ist, wie gesagt, ein super netter Typ. Beaumarnier ist ein super netter Typ und die beiden haben sich halt, und ich durfte halt an dem Abend Gast sein bei diesem Schauspiel. Und ich fand es toll. Ich fand es so, dass ich gesagt habe, boah, da merkst du, dass du richtig was gemacht hast, wenn so ein Zwei-Sterne-Koch zu dir an den Tisch kommt und zu dir aufschaut. Ne, so dann, fuck, das ist ja geil. Ich sage, hat mich geprägt damals, hat Eindruck hinterlassen, den ich nicht leugnen will und hat mich vielleicht auch einen Teil in die Richtung geführt, den Weg, den ich dann gegangen bin. Ne, dass ich, also wenn das Abendessen nicht stattgefunden hätte, wer weiß, was dann passiert wäre. Ne? Ja. Hätte ich dann Oma importiert.
Ja. Muss auch nicht schlecht sein. Vor allen Dingen, wenn er blau ist, habe ich sehr gern. Also nicht, ja, nicht der Importeur, sondern der Oma. Aber was ich eigentlich ganz, ganz toll finde, ist, wenn man halt in einem Lokal erkannt wird. Ja, passiert mir auch ab und zu mal. Ich finde das auch toll, wenn man dann mal einen Extragang kriegt, finde ich auch gut. Aber was ich zum Beispiel gar nicht mag, sind so Selbsteinladungen oder sowas. Ich kriege da schon mal mit, so von dem einen oder anderen, der dann daherkommt und dem Gastronom auch direkt sagt, ja, du, ich bin ja eingeladen und so, so diese. Es gibt auch leider von unserem Podcast Kollegen, die wir nicht benennen und die wir auch gar nicht persönlich kennen, Ralf und ich. Ganz komische Stories oder so Influencer-Vögel und sowas, ja, die sich dann da selber einladen. Das finde ich manchmal ein bisschen doof, weil ich finde, wenn da jemand sich die Mühe macht und da etwas aufbaut und so ein Gericht mal so ist, wie es ist, weil das Nachkochen, ja gut, kann man, aber das muss ja auch Bestand haben und Substanz haben über die Zeit, dass man gewisse Gerichte auch weiterführt. Und da ist es auch schon so, dass man da Ausdauer braucht und dann kann nicht einfach daher jemand daherkommen. Und da ist es mir manchmal schon peinlich, ist mir jetzt zweimal passiert, dass dann ziemlich viel drumrum scharwenzelt wurde und das war mir dann peinlich. Ja, also ich finde das toll, wenn man so in der Ecke sitzt und es keiner sieht, ja, finde ich das gut, aber so eine Bevorzugung gegenüber anderen Gästen, ich weiß auch noch, wie ich mir das nicht leisten konnte und da saß am Nebentisch der einer, der wurde die ganze Zeit gepampert. Das war mir auch peinlich. Ich habe mich dann fremd geschämt sozusagen. Und das finde ich manchmal ein bisschen kritisch.
Ja, ja, aber es gibt die eine Sache, wo man als Gast gern gesehen ist und wo man sich als Gast
das finde ich auch super, ja.
Und aber es gibt auch genau das Gegenteil, was du gesagt hast, ist mir in der Sansibar mal passiert, und zwar auch in den 90ern. Da saß Gunter Sachs am Nebentisch und wir hatten beide einen Achtertisch. Und an unserem Tisch saßen auch 8 Gäste und damals war es in der Sansibar so, dass man zugesetzt wurde. Mhm. Also die war nicht so wie jetzt, dass da gab es ja noch keinen Wintergarten und keinen Anbau, sondern die hatten ein paar lange Tische und wenn du kamst, dann wurdest du irgendwo dazugesetzt. Was ich auch,
finde ich auch gut eigentlich,
als Konzept hat, finde ich gut. Und wir saßen jetzt zugesetzt an dem Nebentisch von Gunter Sachs und bei uns war alles voll. Am Nebentisch waren noch theoretisch 2 Plätze frei. Kommt eine Mutter mit ihrer Tochter die Tür rein und sagt, wir hätten gerne 2 Plätze. Und es war damals schon so, dass sie gesagt haben sie reserviert? Und die haben gesagt, nein. Ne? Sag, ey, das tut mir leid, ey, wir sind total voll, wir können Ihnen keine 2 Plätze geben. Wir hätten gerne einen Tisch für 2 Personen. Ihnen keinen Tisch für 2 Personen geben. Wir haben überhaupt gar keinen Tisch mehr frei, wie Sie sehen. Ne? Und es ist wird auch heute keiner mehr frei, weil wir haben noch so viele Reservierungen, wie wir Stühle haben. Ne? Dann sagt die Frau im badischen Dialekt, dass es schade wäre, weil sie wäre mit ihrer Mutter zum Mutters Geburtstag in die Sansibar gelaufen, weil sie zusammen Mutters Geburtstag hatte. Und Herbert Seckler steht vielleicht 5 oder 6 Meter entfernt, dreht sich rum und sagt in etwa einem ähnlichen Dialekt, ob das dann auch Badenser wären. Und dann unterhalten die sich auf ihrer Muttersprache. Und Herbert sagt, ja, okay, wenn ich kann euch eventuell irgendwo dazusetzen und geht also zu Günter Sachs an den Tisch und sagt, ich habe noch 2 Gäste hier, kann ich die dazusetzen? Und die von uns aus, ne? Und dann saßen also diese beiden Damen bei Günter Sachs, die wussten auch, wer das ist, also die haben jetzt nicht erkannt, sondern das war ja so damals, wenn man auf der Insel war, als wenn die ihm gehören würde.
Ja, also Günter Sachs war ja,
Günter Sachs
der Sylter schlechthin.
Genau. Ja. Jetzt kriegten die also dann ihr Essen und irgendwann so um 21 Uhr oder irgend sowas haben die dann ihr Dessert oder waren mit ihrem Hauptgang fertig, sagen wir mal so. Und es ging so ans Zahlen und auf einmal kamen 15 Leute mindestens aus der Küche mit einer Torte, mit einer Kerze drauf, also nicht keine große Torte, mit einer Kerze drauf. Beziehungsweise es war gar keine Kerze, es war so ein Tischfeuerwerk.
Ja, so Wunderkerze.
Und kamen also an den Tisch von Gunter Sachs und sangen Happy Birthday to you. Und die Frau, also die Mutter, die da saß, die hat das erstmal gar nicht gerallt, dass sie das Geburtstagskind ist, ne? Sondern der hat so auch so geguckt, wer feiert denn ihr Geburtstag, weil die auch noch mit dem Rücken zur Brigade saß. Und auf einmal merkte die, dass die gemeint ist, ne? Und also ich weiß nicht, wer das sagen soll, aber weiß nicht, jeder, der daneben gesessen hat und der Frau ins Gesicht geguckt hat, dem schossen die Tränen in der Augen vor Rührung. Das ist ja echt geil. Ne? Dann darf die Frau erstmal da theoretisch bei Gunter Sachs am Tisch sitzen. Was würde kein anderer Gastronom in Deutschland machen? Keiner würde sich trauen, bei so einem Hochkaräter zu sagen, darf ich euch welche an den Tisch setzen?
Ne? Du, das hätte dir hier in Düsseldorf seinerzeit bei Caruso auch passieren können.
Ja, vielleicht bei Roberts Bistro oder so.
Ne? Ja, Caruso, kennst du ihn noch? Ja? Und Caruso fand ich total witzig. Ich wurde da dazugesetzt und auf einmal habe ich mich gewundert, was das alles so Männer um mich herum sind. Ich dachte schon, das ist so der Tisch für die Jungs von drüben. Nein, es war Fortuna Düsseldorf. Und ich saß wieder mal mittendrin in der Fußballmannschaft. Was ich nicht wusste, ja? Was ich auch aus blau-weißen Gründen abgelehnt hätte. Aber das ist auch sehr witzig. Aber ich wollte eigentlich nur darauf kommen, also, dass ich es manchmal schade finde. Manchmal ist es schon too much. Und ich habe auch schon erlebt, dass ich mit einem Freund gemeinsam, auch so ein Kräftiger wie ich, wir kommen zu einem Italiener bei uns oben in Haidhausen und kommen rein, Taschen voller Geld und in Ausgeblaune und Laden fast leer. Aber Samstagabend. Und dann sage ich zu dem Kellner, der mich nicht kannte, ich hätte gerne einen Tisch für zwei, hab da spontan noch was. Ja, da hinten ist noch einer, aber da müssen wir einen Moment warten. Den könnt ihr uns noch nicht geben. Sondern kommen zwei Minuten später zwei Damen rein, die er auch noch nicht so richtig kannte, ja, die auch auf die Frage hin, ob sie reserviert hätten, nein gesagt haben. Und zack, saßen die da. Und da war ich schon ziemlich sauer, muss ich sagen, weil wofür haben wir denn die ganze Zeit gespart? Ja, und wir haben das dann zu einem ortsansässigen Griechen gebracht, der uns auch bis morgens um fünf bemuttert hat. Das fand ich auch sehr schön. Ne?
Aber, weißt du, was ich glaube? Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Ich glaube, das, was so peinlich ist oder was unangenehm ist, ist, wenn der Gastronom sich über die Maßen anstrengt, weil er sich davon vielleicht von der Presse ist.
Genau, ja, genau so Arschkriecherei oder sowas, ja.
Weil er sagt, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Also, du erinnerst dich an die Geschichte, wo die auf dem Parkplatz geguckt haben, welches Kennzeichen das Auto ist, ob das Karlsruhe ist oder ob das vielleicht Michelin-Tester ist und sowas alles, ne? Wenn man dann sagt, okay, jetzt wird jemand hofiert, nicht weil er nett ist oder weil er ein cooler Gast ist oder irgend sowas, sondern er wird hofiert, weil wenn der sich gut bedient fühlt, eventuell da im Nachgang einen Vorteil daraus zu schlagen ist. Das finde ich auch super peinlich und super scheiße und das würde ich mich auch für fremdschämen und sowas alles, ne? Wenn du merkst, okay, da sitzt ein Tester im Restaurant und alle schwänzeln um den Tester rum.
Aber das merkt er ja auch. Also ich glaube, so ganz so ist es nicht mehr. Ich habe mir auch sagen lassen, es sind jetzt weniger und ich habe mir sagen lassen, dass es ein Restaurant in Hattingen gibt, das da sehr besonders beobachtet wird. Ja? Ja. Ich weiß jetzt nicht, welches das ist, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich würde dir einen Stern würde ich dir wünschen.
Also ich würde dir einen Stern gönnen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn dir wünschen würde.
Nee, alles gut, da sind wir weit von entfernt und das wollen wir auch. Das ist auch, wir sind auch einfach, wir haben mal überlegen, wir haben ungefähr 150, 120 bis 150 à la carte Plätze normal. Wir leben ja noch in Corona-Zeiten, selbst wenn wir irgendwann jetzt mal wieder aufmachen dürfen, wird das ja nicht Normalbetrieb werden. Wir haben einen großen Saal mit 130 Personen für Banketts. Wir machen außer Haus und sind bei vielen Veranstaltungen dabei, kulinarische Märkte auf der Straße und so. Das ist einfach auch irgendwann...
Wobei, ich habe doch letztens bei dir gegessen. Hast du das besonders gepimpt?
Nein.
So, und das war für mich Sterneniveau. Das, was du serviert hast, war definitiv Sterneniveau von der Darstellung her, vom Dekor, vom Geschmack, vom Arrangement, von allem, wie du es aufgebaut hast. Das ist nicht nur Wirtshaus, sondern das ist für mich schon mehr als das. Aber lass uns mal, wir ist ja noch ein bisschen hin, ja. Und du bist ja auch erst 37, habe ich mir sagen lassen, ja. Das heißt, da kann ja noch viel passieren. Ich habe dich vorhin genötigt, auf einem weißen Blatt Papier deine Unterschrift zu hinterlassen. Ralf, was machen wir mit dieser Unterschrift?
Also ich denke, wir machen das so wie mit allen Unterschriften, die wir gekriegt haben. Wir schicken das wieder ans Lasermobil.
Genau.
Für alle, die es nicht kennen, lasermobil.com.
Ja, der göttlichen Ann-Christine.
Die Anne-Christine, genau.
Nee, Ann-Christine.
Die süße Ann-Christine, genau. Die wird den Namen oder die Unterschrift in ein S18, das ist ein Porsche Turbo, also kein normales Porsche-Messer mit weißen Nüppeln oder silbernen Nüppeln, sondern mit blauen Nüppeln links und rechts.
Von der Firma Chroma.
Von Chroma. Chroma. Wird es die Unterschrift von Philipp Diergard,
viele Bier gab.
Das übt man auch.
Ja,
ne?
Ich fand den Zusatz Messer ganz wichtig bei dem Porsche Turbo.
Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist wichtig, weil sonst
ein gelasert und ihr könnt einen Porsche Turbo gewinnen. Wäre echt ein bisschen too much. Das ist ein Porsche Turbo Messer. Ein Porsche Turbo Messer, nochmal der Unterschied zu einem normalen Porsche Messer ist, wenn man sich mit dem normalen Porsche Messer im Finger schneidet, ist der Finger ab. Wenn man sich mit dem Porsche Turbo den Finger schneidet, ist der Finger auch ab, aber man kann ihn mit Sekundenkleber wieder dran kleben, weil das
so
ist ein glatter Schnitt. Ich muss auch sagen, man könnte auch, das ist so wie im Western, kannst du dich sogar mit rasieren.
Ne? Absolut, also, absolut. Ja. Und zwar ohne Probleme und ohne Rasierschaum.
Ich empfehle allerdings nur Stellen mit harter Haut.
Ich sagte nur Stellen im Gesicht von anderen Leuten.
Das wär, Philipp, wir stellen fest, wie so oft, dass du auch wiederkommen musst. Ja? Das ist so bei uns, wenn wir Podcasts machen.
Das ist 100% richtig, aber wir müssen noch sagen, was die Leute machen sollen, damit die vom lasermobil.com gelaserten Messer in ihrem
Schublade
landen.
Ich war ja für diesen brennenden Ring und dieses TikTok-Video. Da hast du gesagt, das lehnen wir aus medizinischen Gründen ab. Also die Leute sollen nicht durch einen brennenden Ring springen und das auf TikTok posten, sondern die sollen zum Beispiel wie Teddy, der uns letztens einen unglaublich langen Kommentar zum Dieter Müller geschrieben hat, uns gerne ihre Meinung über diesen Podcast mitteilen. Auch gerne mal, was sie gut oder schlecht finden.
Aber
auch vielleicht
denn?
Ja, auf Instagram. Ja.
Und wie heißen wir auf Instagram?
Gastro Survival. Ja, kann man sich gut
Gastro
merken.
Gastro Survival.
Gastro Survival. Ja.
Gastro heißt Gastro und Survival heißt Überleben dann. Ne?
So was, Überleben. Ja, ja. Aber und man kann uns auch da im Internet finden unter gsp-podcast.de. Da gibt es sogar auch ein Kommentarfeld, da kann man sogar eine E-Mail schreiben, aber bitte nicht mehr bei irgendwie kostenloses preisausschreiben.de oder so posten.
Nein.
Also das hat uns irgendwie echt Nerven gekostet.
Aber dann kann der Benutzer eigentlich nichts dafür, der wird in so einem Spam gefangen, er soll irgendwie 2,99 Euro, dafür macht er bei 1 Million Preisausschreiben mit und das sind halt Bots, die auch auf unsere Seite gehen und wir sind halt so naiv, dass wir die offen lassen und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn 5000 Mal exakt dieselbe Antwort im selben Format kommt und dass die Leute natürlich nicht nur bei uns, sondern eigentlich aus jedem Kreuzvertreter oder aus jedem Preis jetzt rausgeschmissen werden, muss man sich nicht wundern. Also bei uns kann man nur gewinnen, wenn man auch, ich sage jetzt nicht kreativ ist, das braucht man nicht zu sein, aber man muss einfach in diese Instagram-Seite Gastro Survival gehen und sagen, ihr seid zwei dumme Pappnasen oder ihr seid zwei wirklich nette Kerls oder ihr habt tolle Gäste in eurem Podcast oder ich mag's oder ich hasse es. Oder
der Phil war grandios. Ja? Beispielsweise geht auch. Ja?
Der Phil?
Philipp.
Ja? Phil.
Phil ist cool.
Hey, Phil.
Übrigens genauso cool wie www.packyourfood.de. Das ist nämlich ein Sponsor und den müssen wir nicht nur benennen, den benennen wir gerne, weil der uns unterstützt.
Wir sollten nochmal andersrum anfangen. Heute in der Zeit, wo man sehr viel Takeaway macht, stellt man sich vielleicht häufig die Frage, wo verpacke ich meine Takeaway-Speisen drinne? Und da ist www.packyourfood.de, glaube ich, der richtige Partner, weil die schon ab 50 Verpackungen, die so gut wie nichts kosten, euer Logo oder euer Bild oder euer Design auf die Verpackung machen und ihr damit auch, wenn dann die Leute bei euch Takeaway-Food kaufen, die gehen dann mit eurer Verpackung in der Stadt Werbung laufen.
Genau, und wenn ihr das geil gestaltet und dann nicht nur Pizzaservice Diabolo draufsteht, sondern man das vielleicht schön macht, behalten die Leute solche Kartons sogar und man hat ein super Product Placement im Küchenregal bei dem einen oder anderen. Das funktioniert wirklich, habe ich letztens noch gesehen.
Ja, ist auch eine gute Idee.
www.packyourfood.de. Ne, was ist da draußen? Sind wieder Pferde unterwegs? Ich höre es nicht, aber Philipp, das war mir ein besonderes Fest. Und ich glaube, wenn ich in die Augen vom Ralf gucke, der sich freut, dich mal persönlich kennengelernt zu haben, dann war das nicht nur schön, dass du uns den P1 mitgebracht hast, sondern dass du persönlich da warst. Und du bist gerne wieder eingeladen, zu späterer Zeit uns dann wieder, vielleicht zur Sternefeier dann, dementsprechend einfach mal wieder zu besuchen.
Ich habe jetzt schon von Gastronomen gehört, die, sag ich mal, so Wandler zwischen den Welten sind. Also sowohl, sag ich mal, Fine Dining oder Casual Fine Dining machen, als auch Landgasthaus, dass der Bib Gourmand die bessere Auszeichnung ist. Und deswegen vielleicht lieber ein Bib Gourmand, das ist ja so, das sagt den wirklich viel Reisenden, dass du in dieser Lokalität, an diesem Ort gut aufgehoben bist, auch
wenn es keinen Grund zu feiern gibt, wenn man einfach nur des Essens wegen in einer Region ist. Und ich glaube, die ganzen Reisenden haben alle einen Michelin-Führer und alle haben gucken eher auf den Bib Gourmand als auf das Stern. Weil das, der Stern ist schon echt so ein bisschen was für besondere Anlässe. Und der Bib Gourmand sagt einfach, das ist eine regionale Küche mit höchster Qualität. Deswegen bin ich auch ein Fan von Bib Gourmand.
Ach, ich bin Fan von Philipp und seiner Küche, die ich schon probieren durfte.
Ich bin Fan von Philipp, ne? Seine Küche kommt später.
Genau. Aber ich gucke jetzt auf die Uhr. Ich gucke den Phil an. Ja, alle drei sind ein bisschen müde nach einem Schlückchen Rotwein jetzt.
Nein.
Ne?
Nein.
Nur ich wollte doch nur die Abschlussgeschichte bringen.
Jetzt, Ralf. Ich bin ganz müde.
Ja, danke.
Ich hätte sonst sagen können, vom Champagner würde man wieder wach werden, aber gut,
das. Ja, das wäre überhaupt eine Idee. Also ihr da draußen an den Streaming-Geräten, wo immer ihr uns hört, beim Mise en Place, im Aufzug, unter der Dusche oder sonst wo. Oder wie Kimi zum Beispiel im Auto, ja, die macht das immer im Auto, die hört uns immer im Auto und macht mitunter Live-Übertragungen, wundert sich dann, dass ich mich dazu einschalten möchte. Ja, das ist immer ganz witzig. Instagram ist schon eine tolle Sache, man kann per Zufall vielleicht sogar den Ralf oder mich da treffen. Ralf weniger, aber wir üben noch, ne?
Das können wir auch. Ich bin ja noch Generation Facebook, aber ich krabbel mich ins Instagram vor. Ich hab Bedienungen auf meinem Handy noch nicht so richtig begriffen. Vor allen Dingen immer, wenn ich was bei Instagram gucken will, ist es schon wieder weg.
Das kenne ich, ja. Boah, aber das ist halt diese Story.
Ich zeige dir das mal, wupp, ja. Weg ist es.
Genau, das kenne ich.
Klaut
aber du kannst ein Highlight draus machen, drauftippen, ein Highlight draus machen, dann hast du es noch. So wie ich meine Sachen von Daniel Gottschlich, der übrigens bei uns war und nächste Woche in Kitchen ist, jetzt nächsten Sonntag. Aber wir wollten ja nichts über Daten und sowas hier erzählen. Also in diesem Sinne, danke, tschüss. Tschüss, Philipp. Bis die Tage und es war wieder schön.
Ja,
also jetzt brauche ich eine Fluppe. Ich brauche jetzt irgendwie. Warum gibt es hier keinen Aschenbecher?
Warum? Weil wir sind innerhalb eines geschlossenen Raumes und laut.
Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track Nitro Play.
Das waren die Gastro-Survival-Passionistas für diese Woche von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder. Ehrenwort, spätestens nächste Woche.